Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 13. April, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und mit mir, mit Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid.
Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Vor dem Bayern-Rückspiel bei PSG fragen wir unseren Trainerexperten, kann man eigentlich Defensive trainieren, ohne die Offensive gleichzeitig zu schwächen?
Schwimmerin Sarah Köhler. Ich bin keine neue Franzi, ich bin ich.
Und Bundestrainer Henk Gröner, der spricht zu den WM-Playoffs der Handballdamen gegen Portugal.
Außerdem gibt es natürlich wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages. Wir haben die sportlichen Geburtstagskinder und die Erinnerung an die sportgeschichtlichen Highlights des heutigen Tages.
Und nun ist es ja auch seit gestern ganz offiziell verkündet worden. Wir haben es gestern schon in Stand jetzt kurz erwähnt. Friedhelm Funkel wird also aus dem Ruhestand zurückgeholt und soll den ersten FC Köln jetzt nochmal schnell vor dem Abstieg retten. 5 Spieltage bleiben ihm dafür ja noch.
Stand jetzt beträgt der Rückstand auf die Plätze 15 und 16 3 Punkte. Das rettende Ufer ist also noch in Sichtweite. Aber ist dieses Ufer nur in Sichtweite oder ist es auch greifbar? Mit Funkel vielleicht greifbarer als mit Markus Gisdol? Der Retterruf von Funkel, naja klar, der ist ja legendär.
Ja, aber wie ist das so mit Trainern, die man aus dem eigentlich wohlverdienten Ruhestand dann doch nochmal reaktiviert und nochmal auf die Bank setzt? Wie erfolgreich sind denn die eigentlich? Wie erfolgreich können die sein? Wir haben mal ein paar Beispiele rausgekramt und gucken mal auf ein paar Bilanzen.
Wir fangen an bei einer echten Trainerlegende, bei Udo Lattek, beim BVB damals, kam als die Karriere im Frühjahr 2000 tief im Dreck war, also nicht die Karriere, sondern die Karre beim BVB, Skibbe, Kraus, beide rausgefeuert, dann kam Lattek mit 65 Jahren, wurde nochmal reaktiviert, zusammen mit Matthias Sammer. Schaffte der am Ende den Klassenerhalt, oder?
Also. Sammer damals blutjunge 32, gerade seine Spielerkarriere beendet und zusammen mit dem, mit Verlaub, alten Sack haben sie es tatsächlich dann nochmal rumgerissen, obwohl es auch erstmal gar nicht so gut aus war, aber das Ergebnis am Ende zählt, ja. Und auf so ein Ergebnis und auf so einen Effekt hatte man dann auch 2012 bei der Hertha und bei Otto Rehhagel gesetzt. 73 Jahre alt war der damals. König Otto, der folgte übrigens auch auf Michael Skibbe, wie schon damals Udo Lattek. Nur, dass der jetzt bei Hertha dann der direkte Nachfolger war, der gute Herr Rehhagel. Und Skibbe, der wurde gefeuert, nachdem er 5 Niederlagen in 5 Spielen angehäuft hatte. Und dann kam Rehhagel, führte die Hertha immerhin in die Relegation, verlor dann aber da doch gegen Düsseldorf. Die alte Dame musste dann absteigen.
Ja, also er ist übrigens auch sehr, sehr gut abgestiegen. Ich erinnere mich zu gut am Kurfürstendamm im Hotel Kempinski hat er dort eine Suite bewohnt in dieser Zeit. Also absteigen, ja, auf der einen Seite, aber die Hertha, die alte Dame, musste dann runtergehen. Naja, Christian Groß, er hat sich ja eigentlich von der ganz großen Fußballbühne in Europa längst verabschiedet, muss man sagen. Er war bei Grasshoppers, Tottenham, Basel, Stuttgart, Bern. Lag aber alles Jahre zurück, ne? Seine letzte Station, dann in Saudi-Arabien, Al-Ali. Und dann geht er zu Schalke. Ob er sich das hätte nochmal antun müssen, was meinst du?
Ja, eigentlich im Nachhinein hätte er sich das nicht antun müssen, denn er hat da ja nicht gerade viel Renommee kassiert und hat sich ja auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn das alles so wahr ist, was man da hört.
Ja, also ich meine, Wagner, Baum, Stevens, also er war dann der vierte Trainer der laufenden Saison, der dann die Wende herbeiführen sollte, aber so richtig hat es ja auch nicht geklappt und wenn ihm nachgesagt wird, dass er die Spielernamen sich nicht merken kann, das ist natürlich auch ein bisschen peinlich, muss man sagen, oder?
Das ist es, aber im Grunde passt das auch wieder zu Schalke, weil im Grunde in dieser Saison sind die alle nur noch peinlich. Spieler, Verantwortliche, da macht der Trainer dann auch keine Ausnahme. Also es hat irgendwie nicht gepasst, aber doch gepasst.
Ja, also dann ist er irgendwie raus ohne Applaus, muss man sagen.
Oh ja.
Und helfen wird's dem Verein letztlich glaube ich auch nicht mehr. Ja. Auch wenn das jetzt ja quasi am Wochenende mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer war.
Ja, aber auch unter Gors hatten sie ja auch ein Spiel gewonnen. Auch da hatten ja, sie immerhin. Ja mal ein Spiel gewonnen. Genau. Also, nee, aber absteigen werden sie trotzdem.
Gab es eine Mannschaft, ich meine, gut, wir sind jetzt beim 28. Spieltag oder der nächste 29. Spieltag und Schalke hat zwei ganze Spiele gewonnen. Also das ja. ist ja auch ein Armutszeugnis. Dann hast du ehrlicherweise in der ersten Liga auch nichts verloren.
Nö, also. Das haben sie definitiv nicht. Die Leistungen sind einfach zu schlecht und tja, also hat auch nichts gebracht. Aber es kann ja auch nicht bei allen so laufen wie bei Jupp Heynckes und den Bayern. 2013 mit dem Triple, dann in Rente gegangen. Er musste in Rente gehen, weil man ja Pep Guardiola bei den Bayern dann geholt hatte. Aber dann kam er ja doch nochmal zurück. Carlo Ancelotti, das hat nicht gepasst mit den Bayern. Und dann musste er nochmal kommen, Freundschaftsdienst für Uli Hoeneß einlösen.
Naja, und dann hat er den Rekordmeister dann mal wieder übernommen und verabschiedete sich dann doch mit der Meisterschaft. Und diese Erfolgsbilanz, muss man natürlich sagen, die hat ihm jetzt auch den Ruf eingebracht, dass Vince bei Bayern in irgendeiner Art brennt. Man ja nur noch fast schon spöttisch, aber ich würde fast sagen liebevoll sagt, hoffentlich hat der Jupp das Telefon ausgeschaltet.
Ob er im Sommer nochmal angerufen wird?
Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, und wir haben ja jetzt, es gab ja jetzt gestern, hat ja auch gerade Sport1 eine Umfrage veröffentlicht unter den Bayern-Fans und da haben 83% gesagt, wenn hier einer geht, dann muss Brazzo gehen. Und ich glaube auch, dass das eher wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, wie sie den rausbekommen als Vorstandsmitglied, aber es spricht meiner Ansicht nach mehr für Flick als Gegenflick und wird, glaube ich, dann, wenn es da Konsequenzen geben muss, aber wir werden sehen. Das wird ein weiteres Thema bei Stand jetzt hier sein, ich bin ganz sicher.
Definitiv. Vielleicht wird es aber dann auch einfach Friedhelm Funkel. Der rettet jetzt die Kölner und macht dann Bayern und die Nationalmannschaft in Personalunion und ist dann nicht nur Trainer, der ist auch noch Sportvorstand, der macht dann alles. Und Analysen im Fernsehen kann er dann auch noch abgeben.
Ach, das ist richtig. Also ich bin sehr gespannt darauf und vielleicht seid ihr es ja ganz genauso und habt auch eine Meinung dazu. Dann sagt uns doch mal, was ihr denkt. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung. Die Nummer kennt ihr vielleicht schon, ansonsten sagen wir sie gerne nochmal 0331-298-5028, 0331-298-5028 und ganz wichtig, bitte nur Sprachnachrichten senden, die Sprachnachricht mit Stand jetzt beginnen, dann eurem Namen. Und dann drehen wir gemeinsam am Trainerkarussell.
Analyse.
Heute Abend gilt's für den FC Bayern bei PSG. Da stehen die Bayern nach dem 2:3 zu Hause unter Zugzwang. Ein Sieg mit 2 Toren Unterschied müsste her, um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. 2 Tore schießen, ja, das ist sicherlich kein Ding der Unmöglichkeit angesichts des Chancenplus im Hinspiel. Aber hinten möglichst sicher zu stehen, vielleicht sogar zu Null zu spielen, das scheint bei Bayern aktuell kaum vorstellbar. Zu naiv ließen sie sich nicht nur im Hinspiel auskontern, aber was kann man dagegen tun? Kann ein Trainer in der Kürze der Zeit bzw. generell gleichzeitig Defensive und Offensive so trainieren, dass keiner der beiden Parts darunter leidet? Fragen wir mal nach bei unserem Trainerexperten Olli Hellwig. Olli, geht das?
Ja klar, ist natürlich möglich und auch zwingend notwendig in der heutigen Zeit, weil man es eben als Gesamtverbund sehen muss und man verteidigt es als Gesamtverbund. Das ist nicht so, dass man jetzt die Defensive und die Offensive jetzt nach den ursprünglichen Aufgaben einteilt, sondern wirklich beide Mannschaftsteile müssen da zusammenarbeiten. Man verteidigt zusammen und man greift auch zusammen an. Dafür gibt es aber wichtige Faktoren, wichtige Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Du brauchst natürlich eine fitte Mannschaft, damit die Mannschaft eingespielt ist, weil einfach schon auch der kleinste Fehler in der Kette dann eben oft zu Gegentoren führen kann. Gerade wenn man dann gegen solche Kaliber spielt wie gegen Paris, jetzt im Falle der Bayern. Und bei den Bayern ist es ja tatsächlich auch so, dass gerade in der Abwehr immer wieder Verletzungssorgen aufkamen. Man hat da bei Boateng, bei Süle, bei Hernandez immer wieder Verletzungen. Man hat auch mal so ein bisschen Leistungsabfall bei Davies oder bei Pavard, was vollkommen normal ist bei der Belastung und bei dem Programm, was die Bayern haben. Und das ist eben schon wichtig, dass die Abwehr komplett aufeinander eingespielt ist. Das ist natürlich jetzt in dem Fall Bayern München ein bisschen schwieriger gewesen in der letzten Zeit. Und dann reicht eben auch mal so ein Fehler, so ein kleiner, um dann gegen Paris eben auch mal ein Gegentor zu fressen.
Gibt es denn Alternativen zur aktuellen Spielweise der Bayern aus deiner Sicht, Olli?
Bayern könnte natürlich mehr auf Mittelfeldpressing setzen, würden sich dadurch ihre Stärken berauben. Also die große Stärke der Bayern ist natürlich vor allem auch dass er eine extrem hohe Viererkette haben, die dann auch sofort die Bälle wieder gewinnt und ja, ins Umschaltspiel kommt. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, wenn man, also je weiter man in der eigenen Hälfte den Ball zurückerobert und dann versucht, ins Umschaltspiel zu kommen, desto mehr Zeit und Raum hat der Gegner natürlich, das dann auch wieder zu verteidigen. Die Bayern haben es gegen Paris ja trotzdem dominiert. Also es war jetzt nicht so, dass Paris die Bayern total an die Wand gespielt hat. Ich glaube, es gab ein Torschussverhältnis von 31-6 für die Bayern. Die Bayern hatten mehr Ballbesitz. Paris war halt einfach nur sehr, sehr effektiv, was die Münchner nicht waren.
Sollte Flick denn jetzt aus deiner Sicht sein Team trotzdem anders ausrichten als bisher, um das Ergebnis doch noch umbiegen zu können?
Ich würde anstelle der Bayern nicht viel ändern vom Spielansatz, weil das natürlich jetzt auch in den letzten Monaten oder vor allem in der Zeit unter Flick die große Stärke der Münchner war, die auch zu den 6 Titeln geführt hat. Man muss ja trotzdem auch gewisse Sachen dann auch taktisch einstudieren und die Zeit haben die Bayern eben bei dem Programm nicht. Man muss eben ja die Reisestrapazen mit auf sich nehmen und oft ist das Training dann rein regenerativ. Von daher würde ich als Bayern-Trainer da jetzt auch gar nicht von meinem Weg abweichen und ja, gerade gegen Weltklasse-Spieler wie gegen Mbappé oder Neymar kriegst du auch nicht jeden Ball verteidigt.
Unser Trainerexperte Olli Helbig, vielen Dank und hier übernimmt jetzt kurz mein Kollege Moritz Knorr.
Stand jetzt aktuell.
101 Tage sind es jetzt noch bis zum Start der Olympischen Spiele in Tokio. So langsam geht's in die heiße Vorbereitungsphase, auch für Sarah Köhler. Sie ist eine der deutschen Medaillenhoffnungen in Japan, aktuell Weltrekordhalterin über 1500 Meter Freistil auf der Kurzbahn. Und sie hat dem SID ein Interview gegeben, das wir heute nachzeichnen. Sarah, was hast du dir vorgenommen? Was sind deine persönlichen Ziele für die Spiele?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich gehe nicht an den Start, um auch bei Olympia eine Medaille zu holen. Natürlich ist das ein großes Ziel und ich nehme mir das auch irgendwo vor, aber es gibt auch Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel auch die Leistung der anderen. Vielleicht schwimme ich 10 Sekunden besser da 1500 Meter und es reicht trotzdem in Anführungszeichen nur zu Platz 4. Dann habe ich aber eine Leistung erbracht, mit der ich mehr als zufrieden sein kann, weil es eine Leistungssteigerung war und ich kann ja nur das machen, was in meinen Möglichkeiten liegt. Aber natürlich möchte ich gerne eine Medaille holen, so wie auch vor 2 Jahren. Es wäre ja gelogen, es wird mir auch keiner glauben, wenn ich sagen würde, ich möchte nicht.
Inwiefern hat die Verschiebung deine Ziele beeinflusst? Sind deine Ansprüche andere, als sie es im letzten Jahr gewesen wären?
Ich habe auch ein bisschen gebraucht, damit umzugehen, aber nichtsdestotrotz, das Ziel war das gleiche, es hat halt nur jetzt ein Jahr länger gedauert.
Du bist aktuell die einzige deutsche Schwimmerin, die einen Weltrekord hält und reißt dich damit ein in eine Reihe mit unter anderem Britta Steffen oder Franzi van Almsiek. Was hältst du denn davon, wenn Leute euch vergleichen?
Dass das nicht zutrifft, weil ich definitiv nicht bin wie eine Franziska van Almsiek. Ich bin auch nicht wie eine Britta Steffen und ich bin auch nicht wie sonst irgendwer, der vor mir mal erfolgreich war, weil ich bin ich.
Diese Olympischen Spiele werden in vielerlei Hinsicht besondere Spiele. Keine ausländischen Zuschauer, besondere Hygienemaßnahmen. Über allem schwebt ja irgendwie doch noch das Coronavirus. Schaffst du es da überhaupt, dich richtig zu fokussieren? Oder hast du irgendwie das Gefühl, dich unwohl zu fühlen?
Ich habe keine andere Wahl von meinem Standpunkt aus, als darauf zu vertrauen, dass die Verantwortlichen vom IOC, dem Organisationskomitee, als auch vom DOSB, das einschätzen können und wissen, was sie da tun. Wenn ich mir aber vor Ort die ganze Zeit einen Kopf darüber mache, bin ich hier jetzt sicher oder nicht und Angst habe, dann brauche ich mich, glaube ich, auch nicht hinter den Startblock stellen. Auf die Gefahr hin, dass ich, ich sage jetzt mal, einen Shitstorm damit auslöse. Aber ja, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, natürlich würde ich mich impfen lassen, um mich selber vielleicht auch ein Stück weit sicherer zu fühlen.
Wir wünschen dir an dieser Stelle schon mal alles, alles Gute. Wir drücken dir die Daumen, dass es dann klappt im Sommer mit der ersehnten Medaille. Und möchtet ihr jetzt noch mehr über Sarah erfahren, dann könnt ihr das bei uns im Podcast Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Format vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und meinsportpodcast.de. Da stellen wir euch nicht nur Sarah Köhler mal genauer vor, sondern noch ganz, ganz viele andere spannende Hoffnungsträger für die Sommerspiele.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Dafür steht die Stand-Jetzt-Dreierkette. Und die steht ziemlich gut.
Top und Flop.
Top des Tages ist das Ende einer langen Durststrecke. 1159 Tage hatte Radsportler Mark Cavendish nämlich kein Rennen mehr gewonnen. Das letzte Mal war es im Februar 2018 in Dubai. Da hatte er zuletzt jubeln dürfen. Doch gestern, da war dann das lange Warten dann doch zu Ende. Mit mittlerweile 35 Jahren hat es für Cavendish dann doch nochmal gepasst. Auf der zweiten Etappe der Türkei-Rundfahrt, da gewann er den Massensprint und übernahm auch die Führung im Gesamtklassement. Er kann es noch.
Kommen wir zum Flop. Wenn das stimmt, was die Bild gestern gemeldet hat, dann muss man sagen, ist Eintracht Frankfurt Flop des Tages. Der Club steht zwar vor der erfolgreichsten Saison der letzten Jahrzehnte und vor der erstmaligen Teilnahme an der Champions League, aber es laufen die Führungskräfte weg. Die Baumeister des Erfolgs, so muss man es sagen. Manager Bruno Hübner, der ist weg. Freddy Bobic geht zu Hertha und Null soll angeblich auch noch Trainer Adi Hütter zu Gladbach wechseln. Das ist ein Trauerspiel und es wäre der Eintracht zu wünschen, wenn das anders laufen würde. Allein mir fehlt der Glaube. Das also unser Flop des Tages.
Geburtstagskind des Tages.
Und wir sagen, und wir singen nicht, aber wir sagen Happy Birthday allen heutigen Geburtstagskindern. Und stellvertretend haben wir auch ein paar sportliche für euch rausgesucht.
Ja, Tante Käthe hat Geburtstag, also Rudi Völler natürlich. Ach, 61
ja doch wird er, ne? Da müsste ich ja als Hanauer, müsste ich ja doch singen.
Ja.
Alles Gute zum Geburtstag. Ja, gut, aber das hört er hier nicht.
Wieso, der ist Stammhörer, Rudi. Ja. Hört, glaube ich, ja. Täglich Stand jetzt.
Ja, Stand jetzt hat er auch die Haare weiterhin schön. Ja, das stimmt. Okay.
Also. Ja, das hat er mir zumindest voraus. Aber wir gratulieren herzlich. Obwohl, der campt doch über in der Mitte, oder?
Ja, das stimmt. Das tut er. Ja.
Also, wenn es regnet, sieht das dann doch recht dünn aus.
Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Wie der morgens wohl aus der Dusche kommt. Naja, gut.
Aber gut, er ist 61, von daher, da ist es auf jeden Fall erlaubt. Genau, und er ist schließlich Weltmeister 1990, gewann mit Olympique Marseille die Champions League. Und bei der Roma, da wird er heute noch verehrt. Und in der Bundesliga bei Werder, da war er Torschützenkönig. Und auch als Trainer war er ja zumindest auf Nationalteam-Level. Und er hat ja auch mal ganz kurz im Club, in zwei Clubs, bei Leverkusen und bei Roma, dann auch ausgeholfen. Da war nicht ganz so erfolgreich wie eben auf der Nationalmannschaftsebene 2002. Immerhin Vize-Weltmeister mit Deutschland geworden und er hat das Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und jetzt ist er Geschäftsführer Sport bei Bayer 04. Leverkusen hat aber ja schon sein Karriereende angekündigt und wir gratulieren erstmal herzlich.
Ja, also ich glaube aber, er kann ja nicht ohne Fußball. Der geht jetzt als Geschäftsführer, aber irgendwas anderes wird er machen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was Tante Käthe da noch in Zukunft in dem deutschen Fußball noch zu wühlen hat. Ich freue mich allerdings, dass er, wenn er weitermachen würde. Gucken wir mal. Der 61. Geburtstag. Das 61, das ist die Zahl des Tages, muss man sagen. Denn auch Olaf Ludwig wird heute 61 Jahre alt. Der ehemalige deutsche Rennradfahrer feiert seinen größten Erfolg bei den Olympischen Spielen. Das war 1988 in Seoul. Dort holte er die Goldmedaille im Straßenrennen. Außerdem gewann Ludwig unter anderem zweimal die Friedensfahrt und einmal das grüne Trikot des besten Sprinters bei der Tour de France. Ludwig ist im Radsport auch heute noch treu verbunden. Er organisiert Radtouristikfahrten.
Und war auch vor ein paar Jahren mal bei mir zu Gast bei einer Folge von Radio Tour. Netter Mann,
selbstverständlich.
Kann man auf jeden Fall sagen.
Also nur wenn man bei dir bei Radio Tour gewesen ist, hat man in diesem Sport überhaupt in irgendeiner Form was zu sagen.
Selbstverständlich. Und wir gratulieren auch Sabrina Simada. Das ist eine Skirennläuferin aus Kenia. Sie wird heute 23 Jahre alt und mit 3 Jahren, da zog sie zusammen mit ihrer Mutter nach Österreich. Und Simada, das war die erste Kenianerin, die an einem alpinen Skiweltcup überhaupt teilnahm. 2018 trat sie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang an und landete immerhin auf Platz 38 im Super-G.
Ja, und natürlich sagen wir auch alles Liebe und alles Gute allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages, auch den nicht so sportlichen. Wir wünschen euch, dass ihr einen wundervollen Tag genießt. Feiert schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 13. April? Das haben wir jetzt für euch.
Ja, in Griechenland wurde zum Beispiel am 13. April 1924 der AEK Athen gegründet. Von aus Anatolien und Konstantinopel vertriebenen Griechen. Über die Jahre hinweg wuchs dann der AEK zu einem der größten Sportvereine Griechenlands heran, der im Fußball und vor allen Dingen Basketball sehr erfolgreich ist. Beim Basketball, da sind die Athener sogar eins der Spitzenteams in Europa.
Im Jahr 1997 gewann Tiger Woods zum ersten Mal das Masters in Augusta. Ja, gerade zu Ende gegangen. Er war nicht dabei aufgrund seiner Verletzung nach dem schweren Autounfall. Dabei gibt es zwei Besonderheiten, muss man sagen. Woods ist bis heute der jüngste Gewinner dieses Turniers und außerdem ist er der erste Masters-Gewinner mit afrikanischen oder asiatischen Wurzeln. Mittlerweile hat Woods das Masters 5-mal gewonnen.
Stand jetzt. Aktuell.
Seit Sonntag bereitet sich die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen auf die WM-Playoffs gegen Portugal vor. Samstag steht ja das Auswärtsspiel in Luso auf dem Programm und Dienstag steigt dann das Rückspiel in Hamm. Und Henk Gröner, der Bundestrainer, der hat auf einer Pressekonferenz gestern die klare Marschroute für diese beiden Partien ausgegeben.
Das Ziel für diese beiden Spiele ist ganz klar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.
Und welches Personal hat der Bundestrainer nach den von Misstönen begleiteten Rücktritten von Kim Naitzinavicius und Julia Behnke an Bord? Wie sieht es personell aus?
Alle, die eingeladen sind, außer die, die in Quarantäne sind momentan, also sprich Dortmund, Bietigheim, sind noch in Quarantäne, mit Ausnahme von Xenia Smits und Luisa Schulze. Die sind beide dabei, weil die keine Quarantänepflicht hatten. Wir haben eine leichte Fußverletzung von Luisa Schulze noch last minute zu verkraften bekommen. Deswegen ist auch Maxi Müller kurzfristig nochmal nachgeladen, damit wir im Training auf jeden Fall auch am Kreis doppelt besetzt sind. Vorab kann ich schon mal sagen, dass es schon so aussieht, dass Luisa auch spielen kann gegen Portugal, aber für das Training wäre sinnvoll, wenn sie bei ihr die Belastung steuern können und sie dementsprechend entlastet wird. Dafür haben wir aber Maxi dann im Kreis, dann haben wir mit Annika und Maxi zwei Kreisläuferinnen auch im Training zur Verfügung.
Jetzt sind die Herren Portugals ja auf dem aufsteigenden Ast. Wie sieht es beim Frauenteam aus?
Also es ist, die Frauen haben noch nicht die Entwicklung durchgemacht wie die Männer. Also die sind da schon haben einiges denen voraus. Die sind zwar im portugiesischen Verband sehr bemüht, auch im Frauenbereich so ein Konzept auf die Beine zu stellen, was für den Nachwuchs sorgen muss, dass sie auch im Frauenbereich nach oben kommen. So weit sind sie da aber noch nicht. Es ist eine Mannschaft, die schnellen Handball spielen kann, die im beweglichen Handball spielen kann, aber noch nicht, denke ich, in der Qualität. Hat man ja auch gesehen, dass den auch teilnehmen lässt an Großveranstaltungen. Die sind zwar auf dem Weg, haben auch einige Spielerinnen, die im Ausland spielen, aber weitestgehend sind sie noch nicht so weit wie die Männer. Also die haben da schon einige Schritte mehr gemacht als die Frauen.
Auf welche Spielerin gilt es denn besonders zu achten?
Die Lopez, die in Leverkusen spielt, kennen wir alle, spielt eine gute Rolle in der Bundesliga, ist auch eine gefährliche Spielerin. Sie haben auf Rückraum links eine Resende, eine junge Spielerin mit viel Talent, die auch für schnell und guten Handball da ist. Letztendlich bin ich aber mit Axel auch der Meinung, dass wir in diesen beiden Spielen die Favoritenrolle auch annehmen müssen.
Und in der deutschen Mannschaft, wie wird sich die Mannschaft nach Meinung von Henk Gröner jetzt nach dem schon angesprochenen Abgang von Naitzinavicius und Behnke verändern?
Das wird sich zeigen. Ich denke, es ist immer, wenn Spielerinnen nicht dabei sind oder nicht mehr dabei sind, gibt es eine andere Zusammenstellung in der Mannschaft. Es gibt Veränderungen im Spiel. Es ist natürlich ein Unterschied, ob eben Naitzinavicius auf Mitte spielt oder an Alina Greis-Hels oder auch Mareike Pohmeier oder auch an Emmy Berg, die ja mittlerweile im Verein auch auf Rückraummitte spielt. Also es wird natürlich in der Spielanlage sich was verändern. Ich denke, grundsätzlich ist die Ausrichtung der Mannschaft, die Spielweise, die wir vorhaben, wird gleich bleiben. Aber wenn andere Leute das ausfüllen, wird es natürlich auch das hier oder da mal einen anderen Spielstil geben, weil es eben andere Spielerinnen sind. Von der Qualität her werden wir sehen. Ich denke, wenn die Mannschaft sich gefunden hat, werden wir weiterhin in der Lage sein, Schritte vorwärts zu machen, die wir auch vorhaben. Und ich denke, wir werden die ersten beiden Spiele jetzt gegen Portugal auch benutzen, um zu zeigen, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind.
Bedauert der Bundestrainer denn den Rücktritt der beiden Routiniers?
Ich finde, es ist immer schade, wenn gute Spielerinnen nicht für eine Mannschaft zur Verfügung sind, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn es so ist, ist es so. Und das hat mehreren Gründen. Als ich die Mannschaft übernommen habe, haben auch, ich glaube, 10 oder 11 Spielerinnen ihren Rücktritt bekundet. Das war natürlich nach einer Heim-WM. Es ist so, wie es ist. Wir haben ein Gespräch gehabt in Januar. Wir haben gemerkt, dass es keine Zusammenarbeit gibt. Somit ist es halt eine Tatsache. Und gut, ich kann damit auch leben, weil die Mannschaft, die da ist, ist immer noch die Mannschaft, die da ist. Und bringt nie viel, sehr lange zu trauern über die, die nicht dabei sind. Sondern wir arbeiten mit denen, die wollen und die können und die tun. Und das macht immer noch viel Freude.
Und wie wird jetzt die Kapitänsrolle neu besetzt?
Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, bei diesem Lehrgang, wir hatten ja in Bensheim einen Lehrgang, wo nicht alle dabei waren. Wir haben jetzt einen Lehrgang, wo wir eigentlich gehofft hätten, dass wir komplett wären. Und dann hätten wir die Frage auch endgültig lösen können. Das habe ich gerade mit der Mannschaft auch schon besprochen. Wir werden für die beiden Spiele natürlich eine Interimslösung finden, dass jemand die Kapitänsbinde tragen wird. Aber grundsätzlich werden wir das mit der Mannschaft und auch mit Axel zusammen lösen, wenn die Mannschaft auch wieder komplett zusammen sein kann.
Henk Gröner, der Frauenhandball-Nationaltrainer vor den WM-Playoffs am Wochenende gegen Portugal. Die O-Töne hat uns unser Partner der SID zur Verfügung gestellt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf diesen Sporttag. Wir haben ein paar Tipps und einige Highlights, habt ihr schon gehört, sind heute auch am Start.
Ja, Champions League haben wir ja schon drauf hingewiesen. Paris Saint-Germain gegen Bayern, da muss eine Aufholjagd kommen von den Bayern. Und Chelsea gegen Porto, das findet ja auch noch statt, da hat Chelsea ja vorgelegt.
Das wird also ein spannender Fußballabend heute. Drücken wir den Bayern die Daumen. Ich bin sehr gespannt, aber so richtig hoffnungsvoll bin ich da nicht, wenn ich mir auf die Zusammensetzung des Kaders angucke. Da ist es doch schon ganz schön löchrig. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir werden morgen darüber berichten. Dann haben wir das Länderspiel, Frauenfreundschaftsspiel, ja, Deutschland gegen Norwegen. Nach den Corona-Verdachtsfällen der letzten Tage hat Martina Voss-Tecklenburg nur noch 17 Feldspielerinnen mit am Start, aber Kapitänin Alex Popp ist wieder fit und kann auch mitmachen. Ann-Kathrin Berger vom FC Chelsea wird im Tor stehen.
Und wir haben Handball im Angebot, EHF European League. Medvedi-Czewskowski, um es mal ganz zu versuchen im Original auszusprechen, trifft auf die Rhein-Neckar-Löwen und der EFK Kristianstad auf den SC Magdeburg und Montpellier gegen die Füchse Berlin.
Dann haben wir die Basketball-Bundesliga BBL, der 28. Spieltag, Telekom Baskets Bonn gegen die FC Bayern Baskets, die ja am Wochenende ganz überraschend gegen Braunschweig verloren haben. Dann haben wir den mitteldeutschen BC, die empfangen die BG Göttingen. Dann haben wir Medi Bayreuth gegen Ratio Farm Ulm. Da sind sie, die Basketball-Löwen Braunschweig. Die spielen zu Hause gegen die MHP-Riesen aus Ludwigsburg. Und dann haben wir noch die Gießen 46ers, die empfangen Alba Berlin.
Und die DEL hat ihren 40. Spieltag und davon sehen wir heute Augsburg gegen Düsseldorf, Krefeld gegen Mannheim, Bremerhaven gegen Ingolstadt, Wolfsburg gegen Red Bull München und Iserlohn gegen Schwenningen.
Dann schauen wir noch schnell auf das Tennis. Die ATP-Tour spielt in Monte Carlo, ein Turnier der Masters-Serie. Alexander Zverev hat bei seinem Heimspiel, er wohnt dort in Monte Carlo, ja, also vor der eigenen Haustüre ein Freilos in der ersten Runde, könnte dann im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen.
Und wir treffen uns morgen wieder hier an dieser Stelle, gleiche Welle auf meinen Sportpodcast.de. Stand jetzt.
Ich habe auch ein Freilos, oder, für morgen?
Ne, du bist gefährlich hier, du hast anzutreten.
Okay, alles klar, gut. 7:07 bin ich also dann auch wieder da mit einer duftenden Tasse Kaffee und hoffentlich auch euch. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und da ist bestimmt auch irgendwas für euch dabei. Wir sagen bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Da.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.